Letzte Woche war wieder Community-Highlight-Woche für mich, Christian.
Ja, für mich auch.
Oder? Bei Instagram haben wir nämlich die Influencer-Frage der Influencer-Fragen gestellt. Fragt uns einfach mal alles.
Also einfach keine Frage, sondern einfach so.
Was wollt ihr wissen?
Ja, wolltet ihr schon mal was wissen? Ich hatte ja wirklich Schiss, bevor wir das gemacht haben, dass wir so drei Fragen kriegen und eine davon ist von meiner Mama. So.
Und die ist, Christian, wo hast du einen Schlüssel hingetan?
Genau, also so, aber es waren einfach super viele liebe Fragen da.
Wir haben hier gar nicht so mega viele FollowerInnen. Also wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und bei Instagram seid, dann dürft ihr uns gerne noch zusätzlich folgen. Da ist noch Platz, sag ich mal. Darwin gefällt das. Wir haben ein paar Fragen davon bei Instagram beantwortet, aber wir haben jetzt gesagt, wir können ja auch im Studio uns irgendwie zusammensetzen und ein paar diskussionswürdige Fragen mal auf den Tisch klatschen. Zum Beispiel, Christian, eine Frage, die ich dir stellen will, die ich dir weiterleiten möchte von einer Followerin von uns. Wie rum hängt dir Klopapier auf? Also
ja.
Das finde ich eine nachvollziehbare Frage, die will
ja.
ich wissen. So, sag.
Also ich weiß, dass sich Leute darüber streiten und ich weiß, dass ein Lager fix davon überzeugt ist, dass das, wo man es abreißt, immer vorne sein muss. Aber I don't care, ich tue die so rein, gerade wie es passt.
Nee.
Und dann ist es manchmal auch hinten. Und
das ist bei dir ein Surprise-Moment, oder was?
Ja, so wie es gerade läuft, ja.
Boah.
Bist du jetzt keinen Podcast mehr machen?
Ist es also jetzt, es ist so richtig, ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja?
Nee, es ist so, es geht halt nicht, wenn das Ding hinten ist.
Aber wieso? Es ist doch, it's the same.
Ja, weil man nicht da dran kommt dann. Und dann muss man
ich
das Ding immer
dran.
So rumdrehen.
Nee.
Du musst dann immer so rumwurschteln an dem Teil, dann
nee.
Packst du alles
ich
an.
Da,
und so.
Ich habe jetzt 34 Jahre Klopapierrollenerfahrung. Ich werde doch wohl hinkriegen, irgendwie da so rum. Nee, jetzt kriege ich hin.
Christian, es wird eh nie zu dieser Situation kommen, aber wir werden keine WG miteinander machen.
Ich habe auch noch eine Frage gesehen, über die ich ein bisschen lachen musste.
Sag.
Und zwar, Anna,
ja.
Was machen wir eigentlich hauptberuflich?
Das ist die geilste Frage. Oh, weil, also ich frage mich, die Person, die das gefragt hat, meint das wahrscheinlich wirklich ernst.
Ja, ich finde es auch so lieb. Ja.
Ja, und aber das zeigt ja, dass wir, dass unser Podcast so hobbyprojektmäßig klingt.
Also wir machen das hier. Das
wir
ist unser
hier
Job.
Geld für.
Genau, das ist unser Job.
Ja, ja.
Nee, aber Real Talk, also wir haben eine Podcast-Produktionsfirma, die heißt Kugel und Niere. Und wir machen einen Podcast. Also unter anderem Darwin gefällt das. Wir machen aber auch 1000 erste Dates. Falls ihr auch bei Spotify seid, machen wir auch Wissen Weekly zum Beispiel. So, das sind auch wir. So, das entsteht alles hier, wenn wir die Studiotür aufmachen. Da sind all die schlauen Menschen, die alle diese tollen Formate machen. Und das sind wir. Genau.
Genau.
Und das dümmste Format von denen ist Darwin gefällt das und das machen die Chefs.
Ja, also ehrlich gesagt frage ich mich auch manchmal, was die Leute, die bei uns arbeiten, davon denken. Aber was sollen sie auch sagen,
ja,
ne?
Was sollen sie sagen?
Was sollen sie auch sagen?
Ja.
Übrigens,
cooles Format. Gute Idee.
Ja, ich lache immer voll über eure Witze.
Das ist schon cringe.
Wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass es so viele coole Fragen waren, die ihr uns geschickt habt, dass wir wahrscheinlich im Sommer mal eine Extra-Folge machen wollen, wo wir einfach nur über uns reden.
Genau.
Weil machen wir viel zu selten.
Genau. Und ich habe auch so privat noch ganz viele Fragen an dich, die ich noch nie gefragt habe. Und ich werde dann die Chance ergreifen, das einfach on-air machen.
Dann machen wir mal hier so ein kleines Lagerfeuer.
Genau.
Und dann...
Da wird die Gitarre rausgeholt und der A-Moll-Akkord mal gezupft und dann geht's los.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute der radikale Mönch. Der, um den es heute geht, der hat extrem an seine Ideen geglaubt und ist dafür auf dem Scheiterhaufen gelandet.
Like literally.
Mhm. Ja.
Also dann so wie so eine Hexe.
Ja, aber ich will anders beginnen. Ich will nicht über Scheiterhaufen sprechen, über die Inquisition, sondern ich will dir eine Frage stellen. Und zwar, schaust du gerne Castingsendungen?
Ach ja, doch.
Also DSDS,
ja.
Germany's Next
Topmodel.
Nee,
DSDS stimmt gar nicht. Nee, das nicht. Nee? Germany's Next Topmodel auch nicht. Aber also die Faszination Castingshow kann ich voll nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ich nämlich auch. Ich habe das früher vor allen Dingen super viel geschaut. Aber jetzt auch nicht so, also vor allen Dingen DSDS, aber jetzt nicht, weil die so geil singen, sondern weil... das so geil inszeniert ist. Mhm. Und die Dramaturgie ist so super. Weil ja. du hast immer dieselben Sachen. Also du hast immer so den Sonnenschein, so ein Alexander Klavs-Typ. Ne? I'm a maniac, maniac. Ne?
Und du fragst dich, wann wird er gebrochen? Oder wann kommt raus, dass er irgendwie mal wem gehauen hat?
Ja, er macht so, dann so
wann
eine
kommt ein scheiß Geheimnis raus?
So eine Wandlung durch, aber gewinnt dann am Ende trotzdem.
Ja.
So. Dann hast du immer noch so einen Paradiesvogel, so einen Daniel Kübelböck oder so.
Ja.
Und dann gibt's immer eine Person in jeder Castingshow, egal wo, eine Person, die immer Streit mit der Jury anfängt. Immer. Die vielleicht super gut singt und echt talentiert ist.
Die nicht
und auch gut aussieht, aber die einfach so ein richtiger Querulant, die immer nur am Bitchen ist, diese Person.
Das sind die Leute, wo man immer sagt, wo dann Heidi sagt, du stehst dir selbst im Weg.
Genau.
Mein Mädchen, du stehst dir selbst im Weg.
Das Wichtigste, diese Leute, die fliegen immer raus.
Ja, klar.
Die kommen nie bis zum Ende.
Aber unter die Top 5. Und dann freut man sich schon immer noch ein bisschen, weil die machen schon Fun auch. Weil die sind schon entertaining. Weil man immer fragt, okay, was hat sie heute wieder? Aber du merkst auch, die zerbrechen an sich selbst, weil meistens heulen die dann auch immer noch.
Und die nerven auch die anderen. Und um genau so eine Person geht's in der heutigen Folge.
Oh, anstrengend. Okay.
Genau um so jemanden. Ein Genie, das immer wieder über sich selbst gestolpert ist. Also jemand, der wirklich vor 400 Jahren schon Dinge gesagt hat, die wir erst vor kurzem rausgefunden haben. Also wirklich so ein krasser Schlaui.
Mhm.
Und dann scheitert er an sich, er hat sich selbst im Weg gestanden und am System.
Er kriegt kein Foto.
Und dieser Typ heißt Giordano Bruno.
Okay.
Schon mal gehört?
Never.
Okay.
Klingt aber wie ein Designer oder so. Ich habe mir die neuen Schuhe von Giordano Bruno an die Füße an. Warum rede ich so komisch?
Der hat unten so rote Sohlen einfach.
Genau.
So Louboutins.
Oh, sind das echte Giordano Brunos? Oder sind die von Deichmann? Komm, sag, kannst du mir sagen.
Ich glaube nicht, dass man in der Zeit, in der Giordano Bruno gelebt hat, irgendwie schon über Mode gesprochen hat.
Okay.
Wahrscheinlich hat man da einfach nur so schwarze Säcke angezogen.
Von welcher Zeit sprechen wir?
1548.
Oh, krass, okay.
Okay, aber auch ein bisschen Mode war das schon, weil es ist die Zeit der Renaissance tatsächlich. Also es ist wirklich die Hochzeit der Renaissance.
Mhm.
Und das kennen wir alle irgendwie aus dem Kunstunterricht, ne? Also so vor der Renaissance hast du nur diese hässlichen Mittelalterbildchen gehabt. Also diese 2D-Bilder von irgendwelchen Heiligen und die standen da so hässlich nebeneinander und es war alles furchtbar. Und dann knapp 100 Jahre später sieht alles total geil aus. Du hast so ein Bild wie die Mona Lisa, ne? Also es ist kein Heiliger, sondern einfach nur so ein echter Mensch. Da ist Perspektive drin. Da geht's um den Menschen an sich. Und das ist einfach, also der Ausdruck von Humanismus.
Ja.
In der Kunst. Also überhaupt die Idee des Humanismus, ne? Plötzlich steht der Mensch im Vordergrund in der Renaissance. Und das ist in relativ kurzer Zeit passiert, dieser Umschwung vom Mittelalter, wo Gott im Vordergrund gestanden hat und ich im Vergleich zu Gott. Und plötzlich geht's aber nur, einfach so eine Mi-Mi-Mi-Selfie-Gesellschaft ist in der Renaissance, ne? Also alle laufen mit so Selfie-Sticks rum, weil es geht nur noch um den Menschen. Das ist so die Zeit, da wird auch einfach alles erfunden. Also ich kann dir mal ein paar Sachen vorlesen. Ja, ich würde die Produktion bitten, mit jedem Wort, das ich sage, einfach ein bisschen schneller zu werden. Also, es ist die Zeit der Reformation, es ist die Zeit des Buchdrucks, es ist die Zeit der Entdeckung Amerikas. Leonardo da Vinci, Galileo, Kopernikus, die Medici, Eiscreme wird erfunden.
Was?
Der Kompass, das Teleskop und die Toilettenspülung. Alles innerhalb von irgendwie 100 oder 150 Jahren, alles erfunden. Das ist plötzlich dann alles da. Und die Welt ändert sich komplett. Es ist eine richtig krasse Zeit, in der Giordano Bruno aufwächst. Aber auf der anderen Seite ist da immer noch die Kirche. Ne? Und die Kirche, der schwimmen die Fälle davon. Die verliert einfach an Macht, weil wenn die Menschen sie mit sich selbst beschäftigen und nicht mehr mit Gott. Und gleichzeitig ist da noch die Reformation und so. Verliert die Kirche an Macht, die versucht alles, diese Macht zu halten. Es gibt die Gegenreformation, die Inquisition wird hochgefahren, Bücher werden auf den Index gestellt und so weiter und so fort.
Und ich dachte, unsere Zeit ist anstrengend.
Mega anstrengend damals. Und genau da wächst irgendwie Giordano Bruno auf. 1548 wird er in Nola geboren. Nola ist eine kleine Stadt in der Nähe von Neapel, so am Fuß des Vesuv. Und es ist und bleibt eine unbedeutende Stadt. Da wohnen heute 30.000 Einwohner in Nola, gibt's heute noch. Und Giordano Bruno ist so das Aushängeschild der Stadt. Giordano Bruno wird Geboren 1548, aber unter dem Namen Filippo Bruno. Sein Vater war Soldat von Beruf, seine Mutter war wahrscheinlich Hausfrau, weil es ist das 16. Jahrhundert.
Boah, ja.
Und die Frage ist ja natürlich, warum kennen wir ihn dann heute als Giordano, wenn er irgendwie als Filippo geboren wurde? Giordano ist ein Ordensname.
Aha.
Er tritt nämlich einen Mönchsorden bei.
Also das heißt, er ist schon noch, mit der Kirche ist er schon noch down.
Also es ist ein schwieriges Verhältnis. Und um dieses schwierige Verhältnis geht es eigentlich fast die ganze Folge irgendwie. Okay. Ne? Es ist ein schwieriges Verhältnis, aber damals ist halt so, in so einen Orden einzutreten, ist der einfachste und billigste Weg, an viel Bildung zu kommen. Ne? Du gehst in die Kirche und da unterschreibst du so einen Wisch und dann sagen die, okay, dein Arsch gehört jetzt irgendwie für immer uns, aber dafür darfst du hier so viele Bücher lesen, wie du Bock
hast. Dafür gibt es eine Bibliothek und du kannst
genau,
den ganzen
Bildung,
Tag
und hier
da
ist,
lesen.
Und, so. hier ist die Universität und so weiter und so fort. Genau, also geht zu den Dominikanern als Jugendlicher. Dort nimmt er den Namen Giordano an. Und die Dominikaner sind tatsächlich aber auch noch die strengsten. Und da tritt Giordano Bruno ein. Das hat halt... Es hat Bad Luck, dass irgendwie ausgerechnet der Orden, der irgendwie am strengsten ist, bei ihm halt um die Ecke ist und so. Er ist also in diesem Kloster und dann haben wir so einen der ersten Giordano-Bruno-Momente, wie ich sie jetzt mal nennen will. Weil der ist einfach ein Typ, der eckt immer und immer wieder an.
Ja? Ah ja, ja, jetzt sind wir bei diesem Castingshow-Typ.
Genau. Jetzt merkt man so richtig.
Er steht sich selbst im Weg.
Er steht sich selbst im Weg, genau. Er ist also in diesem Kloster und da sind natürlich überall Kreuze und Heiligenfiguren und so kleine Marienfiguren und die wirft er halt alle weg. So, der wirft er alle weg, der räumt einfach sein komplettes Zimmer aus, packt da alles raus, weil tatsächlich läuft ja auch gerade die Reformation und so Marienfiguren, Heiligenfiguren ist jetzt nicht mehr en vogue. Und der wirft einfach alles weg. Außerdem empfiehlt er all seinen Kollegen im Orden verbotene Bücher und so und sagt, hey, lies das mal, ist geil und so.
Okay, weirder Typ, aber ja, erzähl weiter, ich glaube.
Genau, also er ist da irgendwie schon eher rebellisch am Start.
Aha.
Also der wäre, Giordano Bruno in einer normalen Schule wäre der Typ irgendwie, der in der Raucherecke steht und Gras vertickt, so ein bisschen. Diese Aktion, ja, dass er da die Marienbällchen rauswirft, die sorgt für richtig Ärger. Der kriegt richtig Ärger mit der Ordensleitung, auch mit weiter in der Kirche da oben und so. Aber dieser Ärger wird abgefedert, weil alle Leute sagen, ja okay, also der macht jetzt zwar gerade Ärger, aber der ist noch jung und zweitens, der Typ ist ein bisschen genial.
Okay.
So, weil Giordano Bruno liest halt jedes Buch, das ihm irgendwie in die Finger kommt. Der ist super schlau, der weiß alles. Und der wird dem Papst sogar vorgestellt, also als Jugendlicher, als Nachwuchsgelehrter. Da wird er so dahingekarrt und sagt, hier ist Giordano Bruno übrigens. Der könnte mal eine ganz große Nummer in unserer Kirche werden, wenn der mal fertig ist und wenn der mal Priester ist und so. Also der war eigentlich von der Ausbildung her so wirklich on track, Kardinal zu werden oder vielleicht sogar Papst oder keine Ahnung. Also irgendwas ganz, ein ganz hohes Amt in der Kirche. Und die wussten, okay, der ist schlau und wollten ihn dann behalten. Giordano Bruno hält dann ein bisschen die Füße still, nachdem er irgendwie da Ärger mal hatte. Aber er lässt es nicht. So. Er liest weiter verbotene Bücher.
Was sind denn eigentlich verbotene Bücher? Also ich denke die ganze Zeit an keine bösen Wörter oder so. Also was ist ein verbotenes Buch im 16. Jahrhundert? Ich habe keine Ahnung.
Okay,
irgendwas, was
dann
sagt,
dann machen wir,
gibt keinen Gott.
Nein. Dann machen wir mal den Exkurs.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, aus heutiger Perspektive total irre, was da verboten wurde. Also natürlich sowas wie die 95 Thesen von Martin Luther verboten.
Ja, okay.
Also jede Auslegung des Glaubens, des christlichen Glaubens, die nicht eins zu eins mit der katholischen Kirche übereinstimmt, war verboten.
Okay.
Also später spielt ein Buch von Erasmus von Rotterdam eine Rolle. Erasmus von Rotterdam, den kennt ihr von euren geilen Erasmus-Semestern, wo ihr ein halbes Jahr besoffen wart. und irgendwie einen Kurs gemacht hat.
Ja.
Daher kennt man den. Aber der Erasmus von Rotterdam hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, hey, ich glaube nicht, dass die Kirche sich spalten muss zwischen Protestantismus und Katholizismus. Vielleicht finden wir ja einen Kompromiss.
Verboten.
So. Verboten. Aber so, nein.
Okay.
Nein, das wird nicht gelesen. So, also sie sind richtige Hardliner und setzen einfach alles auf die Verbotsliste, was ihnen nicht passt. Und Giordano Bruno so, der sneakt sich das so aus der Bibliothek und aus der verbotenen Abteilung wie bei Harry Potter. Mhm. Und wird dann tatsächlich erwischt. Und das ist jetzt der zweite Giordano Bruno-Moment, der ihn auf seine Lebensmission schickt. So ein bisschen. Weil er ist jetzt fertig mit seiner Ausbildung, ist jetzt Priester und er liest eben diese verbotenen Bücher.
Ja.
Weißt du, nachts um elf ja. liegt er halt im Bett mit so einer Bettdecke über dem Kopf, hat so eine Kerze in der Hand und liest halt, was Erasmus von Rotterdam so Aufregendes sagt.
Ja,
und so.
Dann wird er ohnmächtig, weil die Kerze unter der Bettdecke, das ist echt eine dumme Idee.
Genau, also so praktisch, er liest das geheim und er liest es und wird dann verpetzt von Ordenskollegen. Die sagen so, ey, guck mal, was der Giordano da liest. Mhm. Nachts.
Mhm.
So. Das Ganze schlägt Wellen, nicht bis zur Ordensleitung, nicht bis zum Bischof, nicht bis zum Kardinal, sondern bis zum Papst.
Boah,
bis
Leute.
Zum fucking Papst wird dann praktisch diese Story erzählt, dass der Giordano Bruno diese geheimen Bücher liest. Weil es ist sehr, sehr verboten. Der Papst, Sixtus V., ist super konservativ und jetzt hat er so eigentlich nur eine Option. Ja? Wenn er nicht aus diesem Orden geschmissen werden will, dann muss er sich beim Papst entschuldigen. Der muss hin, der wird wie zum Schuldirektor wird er jetzt zitiert und soll nach Rom fahren und sich beim Papst entschuldigen. Und Giordano Bruno so,
ich entschuldige mich doch nicht bei dem bla 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 bla.
Und dann ist er sauer und wirft heilige Bücher für den Dominikaner Orden einfach ins Klo. So, er wirft die ins Klo.
Nein,
doch.
Nein.
In die Latrine,
Gott.
In die, sorry, Scheiße, das ist ja so ein richtiges Plumpsklo, weil die Toilettenspülung wurde ja gerade erst erfunden und noch nicht überall eingebaut und so.
Oh.
Das ist ein richtiges doofes Klo. Da wirft er die Bücher rein. Und dann setzt er sich auf sein Pferd, ne? Und reitet eben nach Rom, um sich dann zu entschuldigen.
Dieser Bruno, der ist kein kleiner Fisch. Sondern
nee, der Orden ist wirklich, der ist wirklich bedeutend, der Dominikaner Orden, gerade zu der Zeit, weil die stellen, in der Zeit auch der römischen Inquisition, stellen die Dominikaner sehr, sehr viele Hexenrichter auch. Also die sind einfach so wie die, als wären die die Cops vom Papst, so ungefähr.
Okay.
Die Papstcops.
Papstcops?
Neuer Fusil. Die Papstcops.
In der Hauptrolle Til Schweiger auf jeden Fall, oder? Der Papstcop.
Von Neapel nach Rom. Das ist schon ein paar Tage, bist du da unterwegs. Dann sitzt er auf seinem Gaul und denkt sich so.
Du kleiner Ficker, so, du dumme Sack. Steck dir deine Verbotsliste sonst wohin. So.
Also so.
Hey, du sprichst ja vom Papst, Christian.
Nee, von ja, so.
Ja.
Dann kommt er halt so richtig grummelig am Vatikan an, soll sich ja entschuldigen, sagt so.
So, ja, hallo, ich bin Giordano Bruno. Ich bin gekommen, um mich beim Papst zu entschuldigen.
Die so... Wir wissen, wer du bist, Freundchen.
Nein.
Wir haben mitbekommen, dass du heilige Bücher ins Klo geworfen hast,
nicht
weil du so dein sauer warst.
Ernst.
Und hier, verpiss dich, du bist aus dem Orden rausgeworfen und du kannst jetzt hingehen, wo der Pfeffer wächst. Sei froh, dass wir dir nicht die Inquisition jetzt sofort auf den Hals hetzen, sondern dir ein bisschen Vorsprung geben, Freundchen. So.
Oh, das ist ja brandheiß, du!
So. Und jetzt ist es tatsächlich so eine Situation, weil Giordano Bruno ist jetzt 28 Jahre alt und hier beginnt jetzt eine 16-jährige Flucht. Tatsächlich. Weil der hat jetzt nichts mehr. Ne? Also stell dir vor, du bist 28 und du alles, was du hattest, alles, worauf du hingearbeitet hast, alles, was du studiert hast, das ist alles nichts mehr wert. Jetzt beginnt so praktisch seine Mission. Weil jetzt denkt er sich so...
Wisst ihr was? Fickt euch, ich zeig's euch. Ihr mit eurer dummen Verbotsliste. Ich werde jetzt der berühmteste Intellektuelle Europas.
Also der denkt wirklich von sich so in dieser A-Liga. Die Karriere, die er vielleicht mit dem Orden gemacht hätte, wo er praktisch wirklich in eine hohe Position gekommen wäre, die macht er, versucht er jetzt alleine zu machen. Und sagen, okay, ich mache das jetzt Self-Made-Man-mäßig.
Okay.
Ich gehe jetzt an die besten Unis. Ich studiere jetzt und ich lehre. Und ich habe geilen Shit in meinen verbotenen Büchern gelesen, den ich schon im Kopf weitergedacht habe. Und jetzt schreibe ich alles auf und werde richtig berühmt. Und ich zeig's euch. Copernicus kennst du?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also heliozentrisches Weltbild. Die Erde dreht sich um die Sonne. Das hat man Jahrhunderte
alle
gedacht.
Alle so, what, motherfucker?
Genau, so, what?
Nee, Mann, auf gar keinen Fall.
Genau. Und Giordano Bruno liest das auch und ist so mega beeindruckt.
Ach, sowas liest er zum Beispiel. Okay,
genau.
Jetzt habe ich eine viel bessere Vorstellung davon. Alles klar.
Du liest sowas
ja.
Und ist mega beeindruckt und denkst dich so,
Moment, das geht noch gar nicht weit genug. Weil so Kopernikus und Kepler und so, die sind der Meinung, dass die Sterne
die ich nachts am Himmel sehen kann, irgendwelche Planeten sind. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das sind noch andere Sonnen. Und ich glaube, das Universum ist unendlich. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Planeten mit unendlich vielen anderen Lebewesen und dass wir nur ganz klein und ganz unbedeutend sind.
Hat er manchmal so ein bisschen Gimmi-Gimmi. Hat er manchmal so ein bisschen so, wenn er so mit seinem Pferd so Pause gemacht hat, so an so einem Tümpel, hat er manchmal dann so die Blumen da genommen und so ein
so
bisschen
Hobbit-Gras
dran ja. Oder so Fröschchen und dann unten so am Bauch geleckt und so. Macht er das manchmal? Kann schon sein, oder?
Also das habe ich jetzt nicht gefunden. Ja. Aber er ist halt maßlos fasziniert von Astronomie, ohne Astronom zu sein. Der beobachtet das alles aus so einer philosophischen Perspektive und sagt halt als erster, der Mensch ist nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern das Universum ist endlos. Es ist einfach endlos.
Oh, fuck.
Und all das, was wir irgendwie im 20. Jahrhundert erst so wirklich angefangen haben, rauszufinden, wie das Universum funktioniert, wie das Universum unendlich, also so fast unendlich ist, riesig. So, all diese Sachen hat der schon vorweggenommen. Er ist da praktisch jetzt auf diesem Pferd, er muss im Norden fliegen, weil das ein anderer Typenabstand. Und er fährt dann nach Genua mit seinem Pferd, ist jetzt auf der Flucht und er kriegt dann Stellen und lehrt und so, aber er findet die Leute ziemlich schnell scheiße, die finden ihn ziemlich schnell scheiße und das ist eine Sache, die wird uns immer wieder begegnen. Giordano Bruno reist in irgendeinen Ort, die Leute sind erst irgendwie hin und weg, weil der ist schlau und so und kann ihnen was beibringen. Dann nervt er einfach. So. Und wenn er nervt, dann ist er auch so ein richtig öffentlicher Nerver. Einfach. Er reist dann zum Beispiel durch Genua. Da gibt es zur Zeit, also Ende des 16. Jahrhunderts, so einen Reliquienkult. Also die gläubigen Christen damals, die sammeln alles, was irgendwie mit Jesus zu tun hat. Zum Beispiel auch den heiligen Eselsschwanz.
Schwanz im Sinne von Rute oder im Sinne von Penis?
Im Sinne von Rute. Okay. So, das ist der heilige Schwanz des Esels, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten sein soll. Den haben die einbalsamiert.
Also, seht her, den heiligen Eselsschwanz. So, Jesus ist auf diesem Esel geritten gen Jerusalem. So.
Und dann kommt halt so ein Typ vorbei mit Giordano Bruno und er sieht sich dann so an und denkt so,
ja,
was für Bullshit, ey. Und dann schreibt er ein satirisches Gedicht, das gibt es auch heute noch, über diese Eselssache. Also, und zwar schreibt er, o heiliges Eseltum, o heilige Ignoranz, o heilige Dummheit, heilige Frömmelei, dir schafft die Seligkeit ein Eselsschwanz, doch die Wissenschaft gilt dir als Teufelei.
Und nur ganz wichtig, wir haben jetzt zitiert, ne? Wir haben das jetzt nicht behauptet. Das ist ein Zitat, ne? Das ist ein Zitat.
Ja, oder Böhmermann zu zitieren. Also das wäre dann so wie...
Wie wenn?
Genau.
Ja. Das hast du jetzt auch nur gesagt, als ob.
Ja, dieses Gedicht geht noch ewig weiter. Das waren halt wie so damals die Diss-Tracks der damaligen Zeit. Wahrscheinlich würde Giordano Bruno heute irgendwie Cloud-Rap über... Globuli oder so machen und keine Ahnung, hätte einen Parodie-Twitter-Account über Christian Lindner und so.
Ja.
So ungefähr. Und macht sich natürlich dann in Genua, wo er eigentlich, ne? Eigentlich will er irgendwo ankommen, wo er wieder ein normales Leben führen kann, macht sich sofort keine Freunde und muss weiter.
Scheiße. Oh Mann, der Arme.
Ja, er geht dann weiter, er geht dann nach Genf.
In die Schweiz? Oder ist es damals auch?
In die Schweiz.
Oh, ist es?
Genau.
Okay.
Und da sind die Calvinisten am Start. Und die Calvinisten so, ach oh cool, ein schlauer Katholik, der hat all die Bücher gelesen, die wir auch gelesen haben. Und dann macht Giordano Bruno den Mund auf.
Und also, okay. Aber er wollte auch weiterreisen.
Genau. Also er hat dann direkt Ärger, weil er schreibt sich in der Uni ein, um dort zu lernen. Und innerhalb von so 2 Wochen fängt er einfach Streit an mit seinem Prof und schreibt eine Schmähschrift gegen den, was der für ein Trottel ist. Wird dann verhaftet mit dem Drucker, der diese Schmähschrift rausgegeben hat und muss gehen.
Der Typ muss wirklich wahnsinnig anstrengend gewesen sein. So richtig nervig. Weil man weiß so, okay, hey, der hat schon echt schlaue Gedanken, ist ein schlauer Typ und so. Aber ich hab echt, der kommt gleich auch noch in den Club. No, überhaupt keinen Bock. Wenn er reinkommt, ist die Tür alles schon so, boah, komm, wir gehen in den Nebenraum und so.
Ja, also genau. Dann, danach geht er nach Frankreich.
Mhm.
Und tatsächlich ist es auch so, Giordano Bruno schafft es immer relativ schnell in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Weil in Frankreich hängt er nicht bei irgendjemandem ab, sondern beim König einfach. Einfach beim König von Frankreich ab. Weil da könnte er jetzt mal, ja, in Frankreich, könnte mal so ein bisschen durchschnaufen. Ne, der hat die richtigen Freunde, der landet am Hof des Königs. Und dieser König, der ist ein bisschen weird, der ist ein bisschen merkwürdig. Heinrich III. Von Frankreich heißt er. Der ist ein bisschen merkwürdig, der ist launisch, der ist schreckhaft. Aber der mag Bruno. Und zwar...
Weil die sich vielleicht so ein bisschen ähnlich sind auch dann.
Nee, weil Bruno hat so einen Trick, den ich bisher noch nicht erzählt habe. Einen Trick?
Ich will den gar nicht hören, ganz ehrlich.
Anna hasst diesen Trick. oder wie heißt das? Wissenschaftler hassen diesen Trick.
Absolut. Auf 1000 Flies ist auf jeden Fall auf Platz 1. Ja?
Also, Bruno schreibt später über diese Zeit, meine Gedächtnisleistung machte mich so berühmt, dass mich König Henry III. Eines Tages zu sich rief und erfahren wollte, ob mein Gedächtnis natürlich oder dank magischer Kräfte so ausgeprägt sei. Ich versicherte ihm, dass diese Fähigkeit nicht von Zauberei, sondern von einem organisierten System komme. Daraufhin durfte ich ein Buch über das Gedächtnis schreiben, das ich seiner Majestät widmete. Außerdem erhielt ich eine extraordinäre Professur mit Gehalt. Also das ist einfach so der krasseste Jackpot aller Zeiten, den er da kriegt.
Und das nur, weil er sich Sachen gut merkt?
Genau. Giordano Bruno hat ein unglaublich gutes Gedächtnis. Das hat ihn auch so weit gebracht. Das habe ich dir bisher verschwiegen. Als kleines Christian Secret.
Verbotene Bücher.
Genau. Er wird dann eingeladen zum Hofe von Heinrich III., weil er eben so ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hat. Und er bekommt es mit.
Mhm. Okay.
Der König. So, jetzt könnte man sich alles also denken. Er hat alles erreicht. Also, er hat seine Ziele erreicht. Er ist vor der Inquisition geflohen, vor der römischen. Nicht nur davor. Er ist von den Leuten in Genua geflohen, er ist von den Leuten in der Schweiz geflohen.
Er hat es echt geschafft. Er geht allen auf den Sack.
Von Toulouse geflohen. Aber jetzt ist er wo der König ihn voll mag. Die sind richtige Buddies. Ja? Der hat eine Professur, der hält irgendwie mehrere Jahre eine Vorlesung über Theologie, der wird sehr gut bezahlt, der darf ein Buch schreiben über seine Gedächtnistechnik, das er dann dem König widmet. So, check, 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 check. In Frankreich kann er ja bleiben, bis er grau ist. So, ne?
Ja, ja.
Er kann da alles erreichen, was er vorhat.
Mhm.
Die Frage ist, warum geht er dann da weg?
Der geht wieder.
Er geht wieder.
Der Depp.
Ja. Die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil nach Frankreich geht er nach London. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Typ einfach relativ schnell gelangweilt war. Ne? Also ich meine, er hat jetzt ein paar Jahre da alles gemacht. Mhm. Und er ist jetzt schon Best Buddies mit dem König.
Mhm.
Und so, what's the next step? Also so, was passiert denn jetzt noch?
Der braucht einen Thrill.
Der braucht einen Thrill. Und diesen Thrill holt er sich, indem er nach Oxford und London geht, weil da auch schlaue Menschen sind, die er auch überzeugen kann mit den Ideen, die er so entwickelt hat über das Universum und über die Theologie. Weil er sagt, dass Gott in allem ist, was ein richtig frevelhafter Gedanke ist. Ne? Mhm. Also so, Gott ist überall und nicht nur in so einer Wolke. Er geht dann nach England und das war so die dümmste Idee aller Zeiten. Er ist auch da am Hof von Elisabeth I. ganz kurz, wird da auch einigermaßen nett empfangen, aber relativ schnell kehren die Briten ihm die Schultern. Die finden den mega anstrengend, die finden den weird. Wird dann nicht ernst genommen. Er landet dann irgendwie beim Botschafter von Frankreich, der ihn so ein bisschen unterstützt und eben dazu führt, dass er zum Gegenschlag ausholen darf. Also er macht so ein bisschen Couchsurfing bei diesem Typ und schreibt halt eine krasse Schmähschrift gegen die Briten.
Das ist ein Ding, ne?
Ja, ist so sein Ding.
Ist halt so, ja, gehen mir, also den finde ich so ein bisschen doof. Und zack, Schmähschrift.
Genau, zack, bumm, Schmähschrift.
Der braucht das irgendwie, ne?
Ja, der kritisiert alle, die finden ihn alle doof, er verliert alle seine Freunde in England und muss abreisen. So, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, weil es ist fast immer dasselbe, aber eine Story will ich auch ganz erzählen, und zwar geht er wieder zurück nach Paris. Dort muss er auch wieder gehen, weil das ist dann so ein DSDS-mäßiger Move ungefähr, so ein richtiger Bitchfight einfach, den er anfängt, relativ schnell, nachdem er da ist, mit so einem Typ, der so einen Zirkel erfunden hat, und Giordano Bruno so...
Ah, dieser Zirkel, den kann man bestimmt für das und das und das benutzen.
Und der Typ, der den Zirkel erfunden hat, so, nein, mein Zirkel ist dafür da, kauft alle Sachen von Giordano Bruno, die der über seine Erfindung geschrieben hat, und verbrennt die. So, der kauft alles, was der Dummes über sein Produkt gesagt hat, verbrennt alle Schriften Und Giordano Bruno ist sauer und geht. Und schreibt halt noch eine Schmähschrift.
Natürlich.
Noch eine Schmähschrift.
Ja, ja.
Die er nennt Idiota Triumphans, die Idiotie triumphiert oder der Idiot triumphiert. Okay. So. Er ist inzwischen 42. Er hat sein ganzes Leben überall Streit angefangen. Und an dieser Stelle wird es wirklich ein bisschen tragisch. Also Giordano Bruno zieht jetzt umher. Die Zeiten, wo er an den geilen Höfen abhängen kann von Europa, die ist jetzt vorbei. Der macht so ein bisschen Couchsurfing, wirklich. In Frankfurt, in Deutschland, hängt da so ein bisschen ab. Und irgendwann ist echt die Frage so, was macht er jetzt mit dem Rest seines Lebens? Weil irgendwie die Jobs klappen nicht mehr so, diese ganzen Lehrerjobs gehen nicht mehr so klar. Und dann überlegt er sich, zurückzugehen nach Italien.
Mhm. Aus Nach Nola?
Nee, aus zwei Gründen. Erstens, erstmal muss man ja sagen, okay, in Italien, aber da ist doch die Inquisition, ist immer noch sauer auf ihn, weil er Schmähschriften verbreitet, auch nicht nur gegen irgendwelche Einzeltypen, sondern auch gegen die Kirche, und der ist Ketzer. So, mhm. Die sind sauer auf ihn. Er geht trotzdem nach Italien aus zwei Gründen. Erstens, dieser Papst, der ist tot. Der ist einfach umgekippt und ist tot, so. Sixtus V., der galt als sehr konservativ. Und jetzt, wo der tot ist, gibt es vielleicht eine Chance, dass das schon ganz okay sein wird mit ihm. Er kriegt praktisch dieses Jobangebot, er hört von dieser Stelle, geht dann dahin, kriegt den Job nicht. Weißt du, wer den Job kriegt?
Der König von Frankreich.
Nee, Galileo Galilei.
Ach so, okay.
Der Typ mit der Sendung auf ProSieben. Der kriegt den Job.
Ja, genau. Daniel Aminati.
Genau, und dann ist er wieder total down und hat wieder keinen Job, ist aber jetzt in Italien. Und jetzt wird er Opfer seines eigenen Rufs, weil, ich hatte eben erzählt, dass er so ein krasses Gedächtnisgenie ist, ja, und so Tricks hat und so. Und jetzt wird er von einem Marinegeneral in Venedig eingeladen und der sagt so, der Bruno, Giordano Bruno soll ihm mal diese Gedächtnismagie beibringen.
Okay.
Für viel Geld natürlich. Also Bruno fällt also hin und fängt dann an zu erklären. Also,
ich mache das immer so, ich mach da so eine Geschichte draus und nimmst die ersten zwei Buchstaben, packst in den Satz und so.
Und der General dann so, ja, ja, okay. Aber wann kommt denn der Trick? So. Und dann, wann lerne ich zaubern? Und Giordano Bruno so,
also, hier ist diese Eselsbrücke und dann musst du sie richtig gut merken und viel lernen.
Und der General so, ja, okay. Aber wann kommt der
Trick?
Richtige Trick.
Ja.
So, und dann Bruno so,
ja, das ist der Trick.
Und jetzt bitte 300.000 Mark auf die Hand.
Und der General ist richtig sauer und verpetzt ihn bei der Inquisition.
Oh.
Naja,
Jesus.
Der Typ ist bei mir daheim. Hol ihn ab. Kann mir nichts
beibringen. Labert Scheiße.
Ja. Tatsächlich, die Inquisition kennen wir heute ja irgendwie als wirklich schlimm. Und sie war auch schlimm. Aber zu der Zeit war die schon fast eher, also zu der Zeit bist du relativ selten noch am Scheiterhaufen gelandet. Also da musste schon viel passieren, weil die haben dir so wirklich fast jeden Ausweg gegeben, den du dir vorstellen kannst. Wenn du halt sagst, ja, ich habe das alles nicht so gemeint, dann konntest du gehen.
Okay,
praktisch.
Na gut.
Grad mal was, Giordano Bruno.
Er macht eine Schmähschrift, würde ich jetzt sagen.
Also ich kann dir mal die Anklagepunkte vorlesen.
Mhm.
Also,
vertreten von Ansichten, die mit dem katholischen Glauben unvereinbar sind, Widerspruch gegen die katholische Kirche, vertreten von Ansichten, die nicht mit dem katholischen Glauben an Jesus vereinbar sind, vertreten von Ansichten, die mit dem katholischen Glauben an die Beschaffung der Welt und Materie vereinbar sind, Umtriebe in Magie und Wahrsagerei.
Also dem wurden einfach Sachen vorgeworfen, die wir heute zu ganz, ganz großen Teilen eigentlich abspeichern würden als Meinungsfreiheit. Ne?
Ja, klar.
Wir können ja sagen, was ich will. So, ihr könnt mir nicht sagen, was ich denken soll. Mhm. Mein Kopf gehört mir. Aber damals waren das eben Anklagepunkte.
Was macht er jetzt?
Ja.
Aber also nee, wenn er keine Schmähschrift, ich weiß es, wenn was? Er keine Schmähschrift schreibt, dann haut er natürlich ab.
Nee.
Also
er zeigt einen Stinkefinger. 7 Jahre lang. Es ist ein richtig langer Prozess. Der dauert ewig, ewig. Mhm. Und er kriegt Angebote, der Papst sagt, hey, wir wollen, dass du das komplett widerrufst, was du gesagt hast. Und Bruno so, nee,
mach ich nicht, bitch.
Und so.
Das hätte gereicht, wenn er gesagt hat, ja, tut mir leid.
Ja, genau.
Das hätte gereicht.
Das hätte gereicht.
Das hätte gereicht. Sag mal, Bruno, Giordano,
genau,
was ist los
und die
mit
kommen
dir?
Halt immer wieder, ne? Also die kommen über 7 Jahre und sagen so, Du weißt, was du machen musst. Du musst einfach nur sagen, das war nicht so gemeint.
Und er immer so, ne.
Ne, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall, ihr Ficker.
So. Ich weiß nicht, ob der wirklich so schlau war, weil du die ganze Zeit tust, ganz ehrlich. So, nee, einfach nicht. Nur stur.
Ja, also so, er ist auf jeden Fall jemand, der einfach sein Ding durchzieht. Der hat eine Meinung von der Welt und die ballert er halt durch.
Mhm. So.
Es kommt dann wirklich zum Urteil gegen ihn, dass eben alle seine Schriften verbrannt werden, dass alles verboten wird, was er jemals gesagt und getan hat, und er kommt natürlich auf den Scheiterhaufen. So.
Coole Geschichte.
Moment, als das Urteil gesprochen wird, soll Bruno mit einer drohenden Geste reagiert haben, sagen die Historiker. Wir wissen alle, was das bedeutet.
Mittelfinger. Ja, wirklich. So.
Mittelfinger, und dann sagt er:
Mit größerer Furcht verkündet ihr das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme.
So, eigentlich okay. So, mach doch. Giordano Bruno ist bis heute tatsächlich Symbol der freien Meinungsäußerung, Symbol des freien Geistes.
No
way. Es gibt heute, also so, tatsächlich ist so in diesem Märtyrertum, was er eigentlich gehabt hat, indem er diese 7 Jahre gesagt hat, so, wisst ihr was, fickt euch. Und fickt euch Leute in Genua. Und fickt euch Leute in Genf. Und fickt euch Leute in Paris. Und fickt euch erst recht Leute in London.
Ja, aber in Paris wurde er ja gut behandelt.
Ja, aber danach irgendwann, als diese Zirkelscheiße kam.
Ah, ja,
also
ja,
so,
okay.
Fickt euch. Fickt euch.
Aber euer König war cool. Aber fickt euch.
Genau. Dass tatsächlich jemand ist, der auch eine große Inspiration war für viele Freigeister, der wiederentdeckt wurde von der Aufklärung, wiederentdeckt wurde von 68ern oder sowas, ne? Also
echt?
So, ja, also jemand, der einfach eine Inspiration war dafür, wie man es dem System mal so richtig zeigt, dabei aber auch verliert. Das war die Geschichte von Giordano Bruno. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Die beiden machen das hauptberuflich.
Es ist ihr Job.
Recherchiert wurde diese Folge von Dominik Schott, Herstellungsleitung Schalker Tätig, Produktion Elisabeth Fee.